Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Ellen Hering. Hallo. Vor 5 Jahren hat die russische Regierung die ukrainische Krim annektiert. Und wie das so ist, damals haben wir viel darüber diskutiert und heute fällt es schon wieder schwer, sich dran zu erinnern, weil immer wieder etwas anderes die Schlagzeilen des Tages bestimmt. Aber wir blicken heute anlässlich dieses Jahrestages auf die Halbinsel und dort hat sich nämlich in den letzten 5 Jahren viel verändert für die Bewohner.
Da wir auf dem sogenannten okkupierten Territorium wohnen, dürfen wir keine Visa bekommen. Ein deutsches Visum zu bekommen, da gibt es gar keine Chance. Wissen Sie, wie viele Pässe ich habe? 2 ukrainische und 2 russische. Und bald bekommen wir noch die biometrischen.
5 Pässe sind das, wenn ich richtig gezählt habe. Das klingt nicht schlecht, aber auch ein bisschen chaotisch. Und die Umstände sind auch tatsächlich kompliziert auf der Krim. Für die einen gehört die Halbinsel nach wie vor zur Ukraine, für die anderen gehört sie zu Russland und für die dritten handelt es sich um okkupiertes Territorium. Nur der Alltag geht dort für die Menschen logischerweise weiter. Und während sich viele einfach arrangieren und einrichten, trifft es andere schlimm, zum Beispiel die Krim-Tataren. Die haben sich von Anfang an gegen die Annexion positioniert und daraufhin haben die Machthaber brutal und repressiv reagiert. Zur Erinnerung, im Februar 2014 kamen die sogenannten grünen Männlein, nämlich russische Soldaten ohne Abzeichen, auf die Krim und zusammen mit prorussischen Milizen haben sie die Macht übernommen. Waffen, Folter und Verschleppungen waren und sind Methode bis heute. Die Krim, 5 Jahre danach. Inga Lisenjewitsch war dort.
Schiff 494, Baujahr 2014. Es heißt Admiral Grigorowitsch und hat bereits öfter an Kampfhandlungen in Syrien teilgenommen. Es ist nach den neuesten Technologien konstruiert.
Erzählt mir der Fremdenführer auf einem kleinen Motorboot, das Touristen durch die Buchten von Sewastopol fährt. Kriegsschiffe der russischen Schwarzmeerflotte sind hier die Hauptattraktion.
Die Admiral Essen hat Kaliberraketen auf Ziele in 2500 Kilometern Entfernung abgeschossen. Die Raketen folgten einer genauen Flugbahn, ohne die Grenzen anderer Länder zu verletzen.
Gemeint ist wahrscheinlich ein russischer Angriff auf Ziele in Syrien im Mai 2017. Teile der russischen Schwarzmeerflotte waren damals von der Hafenstadt Sewastopol ins Mittelmeer aufgebrochen. Die syrische Küste ist von hier aus in weniger als 2 Tagen zu erreichen. Die strategische Bedeutung des Hafens von Sewastopol und der Kriegsflotte dürfte der Hauptgrund für die Annexion der Krim durch Russlands Regierung sein. Seit dem Ende der Sowjetunion war die Krim ständig Zankapfel zwischen Russland und der Ukraine. Nun ist sie seit 5 Jahren unter russischer Flagge. Wer ist das so, frage ich Grigori, der auf der Promenade Touristen für die Hafenrundfahrt einsammelt.
Es gibt positive und negative Seiten. Allein die Tatsache, dass wir keinen Krieg haben, ist positiv. Sonst hätten wir dasselbe wie in Donetsk. Wäre der Krieg ausgebrochen, wäre alles ganz schrecklich. Die amerikanische Flotte würde bereits hier liegen. Sie hatten es damals schon ins Auge gefasst. Man hatte bereits angefangen, ukrainische Schiffe in NATO-Farben anzumalen. Hier dockten ja zu ukrainischen Zeiten türkische, georgische und amerikanische Schiffe an. Auch französische Korvetten und Fregatten.
Jetzt ist alles anders. Zurück im Hotel schaue ich Stalin und Putin in die Augen. In der Rezeption hängen ihre Porträts nebeneinander an der Wand. Auf der anderen Seite der Krim liegt Jalta, der geschichtsträchtige Kur- und Urlaubsort. Hier treffe ich an einer Bushaltestelle Olga. Die Rentnerin hat sich auf die neuen Verhältnisse eingestellt.
Anfangs hatten wir etwas Angst, als die Preise so gestiegen sind. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt. Das Wichtigste, es ist stabil geworden. Die Medikamente sind früher jede Woche teurer gewesen, jede Woche. Ich war mit der einen Packung noch nicht fertig, als die nächste bereits teurer war. Jetzt kaufe ich nicht mehr auf Vorrat. Der Preis verändert sich nicht. Früher habe ich die Tabletten gelagert.
Die Rentnerin hat jetzt neue russische Pässe. Und einige alte aus ukrainischen Zeiten. Sie seien noch wichtig.
Da wir auf dem sogenannten okkupierten Territorium wohnen, dürfen wir keine Visa bekommen. Ein deutsches Visum zu bekommen, da gibt es gar keine Chance. Es gibt wohl Umwege über andere Länder, aber das ist sehr teuer. Wissen Sie, wie viele Pässe ich habe? 2 ukrainische und 2 russische. Und bald bekommen wir noch die biometrischen, damit wir unsere Tochter besuchen können.
Olgas Tochter lebt in Deutschland. Ukrainer mit dem neuen biometrischen Pass können ohne Visum einreisen. Sonst wird es teuer. Reisebüros bieten EU-Visa für Krim-Bewohner ab 650 Euro.
So werden wir über die Ukraine ins Ausland reisen. Wir werden uns blau-gelbe Tüchlein anbinden. Visafreiheit, das ist das Einzige, was die Ukraine erreicht hat.
Olga hat eine Cousine auf dem ukrainischen Festland. Doch mit ihr versteht sich die rüstige Dame nicht mehr.
Ich habe zu ihr keinen Kontakt mehr, weil sie gegen die Sowjets ist. Sie erzählt nur Unsinn. Die haben ja noch nicht mal russisches Fernsehen da.
Olga empfiehlt mir, die großen 3 anzuschauen und beschreibt mir den Weg. Wie schon auf dem Bild in meinem Hotel schaue ich wieder Stalin in die Augen. Er sitzt hier neben Churchill und Roosevelt. Das Denkmal für die Jalta-Konferenz von 1945 wurde von der russischen Regierung 2015 errichtet, ein Jahr nach der Annexion der Krim. Neben Stalin hat sich mittlerweile eine Schlange gebildet. Eine Gruppe von Touristen lässt sich in geordneter Reihenfolge mit dem Diktator ablichten. Das seien in diesen Tagen vor allem Gäste aus dem Norden Russlands, erklärt mir die Fremdenführerin Alexandra. Insgesamt sei die Anzahl seit der Annexion konstant geblieben.
2014 hat es etwas gedauert, bis es losging. Anfangs waren die Menschen vorsichtig. Seit die Brücke nach Russland 2018 fertig wurde, kommen die Leute auch übers Wochenende. Beim Tourismus gab es nie Probleme, egal wem wir gehört haben. Die Touristen kommen entweder von der einen oder von der anderen Seite. Früher hatten wir auch ausländische Touristen. Die Schiffe lagen hier bei uns. Oktober, November war die Zeit der Kreuzfahrtschiffe. Jetzt kommen sie natürlich nicht mehr.
Auf dem Rückweg begegne ich an der Bushaltestelle noch einmal Rentnerin Olga. Sie erinnert sich an die bewegten Tage der Krim im Februar und März 2014 und will mir noch was sagen.
Die Züge mit Radikalen vom Festland waren ja damals schon unterwegs zu uns. Die Volkswehr hat doch den Zug erwartet. Als die Türen aufgingen, sah man, dass er leer war. Sie haben mitbekommen, dass sie empfangen werden und sind woanders ausgestiegen. Wir wollten nicht, dass es hier wird wie im Donbass.
Da bringt Olga wohl etwas durcheinander. Der Krieg im Donbass begann erst nach der Annexion der Krim. Aber die Geschichte über einen Zug voller Radikaler aus Kiew höre ich immer wieder auf der Halbinsel. Angeblich sind sie noch vor dem Erreichen der Krim ausgestiegen. Tatsächlich entstammt die Legende dem Propagandafilm Krim, der Weg in die Heimat, vom russischen TV-Sender Russia 1. Er zeigt die Moskauer Sichtweise der Ereignisse von 2014. Zu hören sind Kommentare von Kreml-Chef Wladimir Putin, dazu an Originalschauplätzen nachgestellte Szenen der Ereignisse.
Sie können mich auch im Film sehen. Ich bin in der Flughafenszene dabei. Während Samvel mit den Verteidigern des Flughafens spricht, stehe ich hinter ihm. Ich habe so eine Strickmütze an und einen Jeansanzug. Da muss man den Film anhalten und genau hingucken.
Wladimir ist Ende 50. Er trägt eine Tarnuniform. Gemeinsam mit einem Kameraden bewacht er eine Grünanlage im Zentrum der Hauptstadt Simferopol. Wladimir gehört zur 2014 gegründeten pro-russischen Volkswehr auf der Krim. Die Volkswehr hat damals die russischen grünen Männlein, also die russischen Soldaten ohne Abzeichen, bei der Annexion unterstützt. Sie haben zum Beispiel den Flughafen blockiert.
Das war sehr einfach. Auf die Landebahn haben wir Fässer gebracht und Feuer gelegt, damit Poroschenko nicht landen konnte. Er war doch bereits unterwegs, oder? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls haben wir die Landung eines Flugzeugs unterbunden, um bestimmte Ereignisse zu verhindern.
Sicher ist, die paramilitärische Volkswehr ist für die Verschleppung von zahlreichen pro-ukrainisch gestimmten Menschen im März 2014 verantwortlich. Einige dieser Menschen sind bis heute verschwunden. Während die russischen grünen Männlein damals überwiegend Präsenz zeigten, wurde die Volkswehr handgreiflich.
Die Volkswehrmänner haben uns die Arme auf den Rücken gebogen. Uns wurden Kapuzen über die Augen geschoben. Als ich versucht habe, mich zu wehren, haben sie mir ins Gesicht geschlagen. Wir wurden in einen Transporter gestoßen. Sie haben uns die Handys weggenommen. Die Hände wurden mit Klebeband gefesselt und das Klebeband kam auch über die Augen. Dann wurden wir weggefahren.
Andriy Shchekun treffe ich in Kiew. Er musste die Krim verlassen. Im Winter 2013-2014 hat er die lokale Maidan-Bewegung auf der Krim koordiniert. Am 9. März 2014 wurde er von der pro-russischen Volkswehr verschleppt.
Sie haben uns in einen Raum gebracht. Wir mussten uns nackt ausziehen und Kniebeugen machen. Die Kleidung wurde durchsucht. Später kamen noch andere rein, wahrscheinlich Tschetschenen. Sie hatten einen charakteristischen Akzent. Einer hat mich geschlagen. Sie haben mich in einen Lehnstuhl gesetzt, mit Klebeband die Beine und die Hände an den Stuhl gefesselt. Dann haben sie angefangen, etwas an meine Hände zu binden. Mir wurde klar, dass es für elektrischen Strom ist.
Andriy Shchekun wird im Keller des Einberufungsamts von Simferopol festgehalten. Volkswehr und russische Soldaten ohne Abzeichen hatten das Gebäude erst einen Tag zuvor besetzt.
Sie haben den Strom nicht gleich angeschaltet. Zuerst haben sie ein Messer über meinen Körper geführt. Das hat so circa 15 Minuten gedauert. Eine Art psychische Attacke. Dem Akzent nach war es ein Tschetschene oder ein Armenier. Er erzählte, er habe in Somalia gekämpft und Menschen bei lebendigem Leib die Leber rausgeschnitten und so einen Blödsinn. Den Strom haben sie an den Händen und im Schulterbereich angeschlossen. Ich habe gespürt, wie er mich mit dem Messer geschnitten hat und das Blut floss. Er meinte, gleich werde jemand kommen und Fragen stellen. Ich solle laut und deutlich antworten. Bei der falschen Antwort wirst du geschlagen. Verstanden?
Während Shchekuns Martyrium im Keller des Einberufungsamtes sind prominente Personen zu Gast. Das bestätigen mir auch mehrere andere Folteropfer. Immer wieder fällt der Spitzname Bes, Teufel, von Igor Besler, angeblich Ex-Agent des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Auch Igor Gierkin soll da gewesen sein. Beide werden später militärische Anführer der pro-russischen Donetsker Volksrepublik.
Verhört wurden wir von den Spezies. Die Wächter hatten Angst vor ihnen. Wenn Bes kam, der Teufel, wurde es ruhig. Er brachte den Arzt mit.
Aufgabe des Arztes im Folterkeller? Das Opfer am Leben erhalten.
Ein anderer kam, wahrscheinlich ein Russe. Er schrie: Familienname, Name, Geburtsjahr, Geburtsort. Dann fragte er nach der Verbindung zum rechten Sektor. Ich verneinte. Da kam der erste Stromschlag. Erst ein kleiner, dann stärkere. Die Stromschläge gingen in den Brustkorb. Ich verlor nach und nach das Bewusstsein. Ich bin samt Stuhl auf den Boden gekippt. Als ich umfiel, haben sie den Strom abgestellt. Sie haben auf den Brustkorb eingeschlagen. Sie haben es professionell gemacht und haben nicht die Nieren oder sonst was getroffen. Dann haben sie mich aufgerichtet und es ging wieder los. Das hat sich dreimal wiederholt. Sie wollten nicht glauben, dass ich als Anführer der Maidan-Bewegung auf der Krim keine Verbindung zum rechten Sektor habe. Außerdem wollten sie nicht glauben, dass die Maidan-Bewegung auf der Krim keine Gelder aus Kiew bekommt.
Andriische Kunstmartyrium dauert insgesamt 11 Tage. Er hat Glück im Unglück. Nach dem sogenannten Referendum über die Zukunft der Krim im März 2014 wird der Euromaidan-Aktivist bei einem Gefangenenaustausch freigelassen. Wie viele Menschen ein ähnliches Schicksal erlitten haben, ist unklar. Nach Auskunft der Menschenrechtsorganisation Krim SOS sind 6 Verschleppte tot aufgefunden. Von mindestens 17 Personen fehlt bis heute jede Spur. Die Repressionen gegen Andersdenkende dauern an.
Die Krim ist eine Region, die von den russischen Machthabern unter dem Brennglas betrachtet wird. Das Ergebnis ist eine große Anzahl von Verfahren mit Anklagen wegen Extremismus. Möglicherweise halten die russischen Staatsorgane dieses Vorgehen für eine Präventivmethode. Viele Menschen von der Krim werden absolut unbegründet strafrechtlich verfolgt. Beinahe jeder dieser Fälle hat einen Schaueffekt.
Rechtsanwalt Alexei Ladin ist seit 2 Jahren für die internationale Menschenrechtsorganisation Agora tätig. Er setzt sich auf der Krim für die Rechte von Aktivisten, Journalisten und auch von Krim-Tataren ein.
Risikogruppen sind alle politischen und gesellschaftlichen Aktivisten und auch die Krim-Tataren. Die Krim-Tataren sind einfach aufgrund ihrer Nationalität in weitaus größerer Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu werden.
Die russische Justiz hat sich auf der Krim etabliert. Heimliche Entführungen durch die Volkswehr sind nicht mehr notwendig. Doch die Folterungen sind geblieben. Laut Rechtsanwalt Ladin gab es seit 2014 immer wieder Fälle von Entführungen und Folter, deren Opfer später in Polizeigewahrsam auftauchten.
Meistens hat es Krim-Tataren getroffen. Dank ihrer guten Selbstorganisation kommt es aber so gut wie nicht mehr vor. Zum Beispiel Ismail Ramazanov. Als bei ihm eine Hausdurchsuchung stattfand, wurde er in ein Auto gesetzt. Seine Bekannten sind dem Auto mit Ismail und den FSB-Mitarbeitern gefolgt. Wahrscheinlich haben sie dadurch seine Entführung verhindert. Ihm wurde gesagt, er werde in den Wald gebracht und gefoltert. Entweder werde er stehen oder er werde totgeschlagen. Schon im Wagen wurde er geschlagen und stranguliert. Die Finger wurden ihm ausgekugelt. Da ihnen dieses andere Auto folgte, konnten sie ihn nicht einfach woanders hinbringen. Die Folterspuren wurden übrigens von der Gerichtsmedizinerin dokumentiert. Ismail hat gegen die FSB-Mitarbeiter Anzeige erstattet. Doch der Anzeige wurde nicht nachgegangen.
Die Krim-Tataren sind die heftigsten Widersacher der Annexion. Seit Ende der 80er Jahre sind sie in ihre historische Heimat zurückgekehrt. Sie wollen das Land nicht schon wieder verlassen. So wie diese Blumenverkäuferin, die ich in Simferopol treffe.
Am meisten Angst hatte ich in der Übergangszeit, als der Krieg auszubrechen drohte. Wenn du weißt, dass sie deine Angehörigen einfach mitnehmen können, einfach von zu Hause abholen, so wie während des Zweiten Weltkriegs. Wenn du keine Wahl hast, sondern einfach mitkommen musst. Das war für mich der schrecklichste Augenblick, als ich dachte, meine Angehörigen könnten mitgenommen werden.
Deportation. Das ist das Wort, das Madina nicht über die Lippen bringt. Die wurde im Mai 1944 auf Befehl von Stalin innerhalb von 3 Tagen vollzogen. Fast 200.000 Krim-Tataren wurden damals in Güterwaggons gesperrt und nach Zentralasien abtransportiert. Todesopfer während des Transports, je nach Schätzung, zwischen 22% und 46%. Und heute? Gegen Krim-Tataren, die nicht kollaborieren, wird vorgegangen, erzählt Anwältin Lile Himeji. Selber auch eine Krim-Tatarin, unterstützt sie Angehörige von Festgenommenen.
Die Tatsache, dass ein großer Teil der Krim-Tataren die neue Realität nicht akzeptiert, hat dazu geführt, dass ihnen entweder Terrorismus oder Extremismus vorgeworfen wird. Die gläubigen Muslime werden wegen Terrorismus verurteilt, die säkular Lebenden wegen Extremismus.
Lila Himidji treffe ich im ukrainischen Cherson. Sie begleitet Angehörige von Menschen, die auf der Krim verhaftet wurden. Hier beantragen sie staatliche Gerichtshilfe der Ukraine.
Unser Volk akzeptiert nicht, dass wir im Jahr 1944 als Verräter gebrandmarkt wurden und seit 2014 als Terroristen und Extremisten gelten.
Die Justiz dient heute auf der Krim als Mittel der Einschüchterung. Schauprozesse werden schon aus geringfügigen Anlässen geführt. Oft sind die Vorwürfe aus der Luft gegriffen. Neben den Krim-Tataren trifft es auch pro-ukrainisch gestimmte Menschen und alle, die sich trauen, die Machthabenden zu kritisieren, unabhängig vom politischen Standpunkt. So kann man neben neu errichteten Stalin-Denkmälern auch die Rückkehr zu den Methoden der Stalin-Ära beobachten. An der Oberfläche wirkt aber alles ganz normal und friedlich. Was mir dennoch auffällt, ist das Misstrauen der Menschen auf den Straßen, wenn ich mein kleines Mikrofon auspacke.
5 Jahre unter russischer Flagge. Inga Lisenjewitsch war für die Weltzeit auf der Krim. Und in der Ukraine gibt es auch denkwürdige Entwicklungen. Dort will nämlich ein Komiker Präsident werden und hat gute Chancen. Und das ist kein Witz. Der Kabarettist und Schauspieler Volodymyr Zelensky führt deutlich in den Umfragen für die Präsidentschaftswahl im März. Mit 25-30% kann er im ersten Wahlgang rechnen. Amtsinhaber Petro Poroschenko, nur mal so zum Vergleich, kommt auf 15-18%. Zelensky hat als Komiker im Fernsehen schon den Präsidenten gespielt, wohl seine Paraderolle, und die kaufen ihm Millionen Ukrainer ab. Florian Kellermann stellt ihn vor.
Volodymyr Zelensky steht in einem offenen Grab. Die Trauergemeinde mit Sonnenbrille und Designerhut wirkt wie eine große Mafia-Familie. Zelensky hält eine doppelbödige Rede.
Лучше о нем скажите его дела.
Am besten sprechen seine Taten über ihn. Er hat sich 20 Millionen aus dem Staatshaushalt angeeignet. Wir können ihn noch nicht einmal einäschern, denn der Preis für Gas, den er ausgehandelt hat, ist zu hoch. Aber egal, wegen dieses Preises muss er ohnehin in der Hölle schmoren.
Auch wenn der Name nicht fällt, jedem Ukrainer wird beim Anblick dieses Sketches klar, dass hier der amtierende Präsident Petro Poroschenko beerdigt wird. Denn Zelensky spielt auf Korruptionsskandale an, etwa um den illegalen Abbau von Bernstein. Satire als politische Waffe. Der 41-jährige Zelensky hat den Wahlkampf in der Ukraine revolutioniert. Mit Erfolg, sagt der Politologe Volodymyr Fesenko.
Sein großes Plus ist, dass ihn praktisch jeder Ukrainer kennt. Das gilt sonst nur für die Spitzenpolitiker. Und dann profitiert er davon, dass die Leute den politischen Eliten sehr stark misstrauen. Er ist die personifizierte Protestwahl.
Volodymyr Zelensky machte sich schon vor vielen Jahren als Komiker und Kabarettist einen Namen. Mit seinem Fernsehkabarett Quartal 95 feierte er auch in Russland Erfolge. Bemerkenswert, denn Zelensky stammt aus der ukrainischen Provinz, aus der Industriestadt Kryvyi Rih. Sein Wechsel in die Politik kam allerdings nicht spontan, er war lange vorbereitet. Zwar kokettierte er noch, als er vor 2 Jahren bei seinem Haussender 1+1 erklärte.
Wenn wir darüber ernsthaft sprechen wollen, über eine Kandidatur als Präsident, daran denke ich nicht. Vorerst. Ich bin da, wo ich hingehöre und fühle mich pudelwohl. Ich fahre nicht zum Studium nach Amerika, wie man sieht.
Was er damit meinte, er sei bodenständig, anders als Oligarchen, die in der Ukraine die Politik bestimmen und ihre Kinder sehr wohl in den USA auf die Schule schicken. Zu jenem Zeitpunkt hatte Selenskyj allerdings längst eine Partei gegründet, ohne dass die Öffentlichkeit das bemerkt hätte. Heute, nach einer Namensänderung, heißt sie Diener der Nation, genauso wie seine Satire-Serie. Diese ist in der Ukraine schon seit 2015 zu sehen. In ihr spielt Selenskyj einen Geschichtslehrer, der mehr oder weniger zufällig Staatspräsident wird. Eine geniale Vorbereitung seiner Kandidatur, meint der Politologe Fesenko.
So wird er schon lange auch als Kabarettist in einem politischen Kontext wahrgenommen. Die Legende, die er für sich geschaffen hat, kommt ihm jetzt zugute, dass ein einfacher Bürger Präsident werden kann. Mit diesem Märchen wurde er identifiziert und jetzt können die Wähler es wahr werden lassen.
Und so führt Selenskyj die Umfragen deutlich an, obwohl er zu seinem Programm bisher nur vage Andeutungen gemacht hat. Er wolle die Korruption bekämpfen und könne das auch, so Selenskyj, denn als politischer Außenseiter schulde er niemandem etwas. Auch für den Krieg im Donezk-Becken habe er ein Rezept, sagt Selenskyj in seinem bisher einzigen ausführlichen Interview.
Eine Gruppe von uns Ukrainern sollte sich mit denen im Kreml treffen. Schließlich haben sie diese Volksrepubliken in der Ostukraine ins Leben gerufen. Putin würde ich fragen: Was wollen Sie? Wieso lassen Sie uns nicht in Ruhe? Dann würde ich sagen, was wir wollen. Und irgendwo in der Mitte würden wir uns treffen.
Reichlich naiv und gefährlich klinge das, werfen ihm Kritiker vor. Zu einem Problem könnte für Selenskyj auch werden, dass er gelogen hat. Anders als von ihm behauptet, war er bis vor kurzem noch im russischen Filmgeschäft als Investor tätig. Nachdem Journalisten das herausgefunden hatten, versprach er, seine Firmenanteile zu verkaufen. Immer mehr Medienberichte weisen außerdem darauf hin, dass Selenskyj keineswegs so unabhängig ist, wie er vorgibt. Hinter ihm steht der Oligarch Ihor Kolomoyskyj aus Dnipro, Eigentümer des Fernsehkanals 1+1. Die Experten sind geteilter Meinung, ob Selenskyj wirklich Präsident werden kann. Der Politikwissenschaftler Serhii Hadai glaubt, nein.
Vor der Stichwahl geht es nicht mehr um die Bilder, die der Wahlkampf von den Kandidaten zeichnet. Es geht um sie als Person. Die Wähler nehmen die verbliebenen beiden Politiker unter die Lupe und wollen wissen, wer das ist. Selenskyj ist bisher fast nur über seinen witzigen Wahlkampf präsent. Vor der Stichwahl aber würden es ihm die Menschen wohl übel nehmen, wenn er sich etwa vor einer Fernsehdebatte drückt.
Aber es gibt auch Experten, die meinen, der Kabarettist werde an der Aufgabe wachsen.
Wolodymyr Selenskyj, ein Komiker, könnte neuer ukrainischer Präsident werden. Florian Kellermann hat den aussichtsreichen Kandidaten vorgestellt. Und mehr zur Wahl in der Ukraine am 31. März hören Sie demnächst bei uns im Podcast der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut. Bis dahin.